kann gerade euch noch erkennen hinter dem Mikro, aber das reicht dann auch. Tja. Ja, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig in dir. Das ist doch ein schönes Wort für diesen Tag, ein schönes Wort für jeden Tag. Du hast den Predigttext schon vorgelesen. Ich habe ihn gebeten, das ruhig zu tun in einer anderen als der Luther-Übersetzung, denn ich wollte diese drei Verse dann noch einmal in dem uns bekannten Lutherdeutsch vorlesen. Dann haben wir zwei Übersetzungen und ich bin ohnehin ein großer Liebhaber der Lutherbibel und der Lutherübersetzung. Streite mich dann oft mit meinen Kindern, die sagen, du bist hinterm Mond, das versteht keiner mehr. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Luthersprache ist uns ja auch schon sehr vertraut. Ich lese ab Vers 27, also ein Vers hänge ich noch dran. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Im Prinzip bräuchten wir nur diesen Vers und könnten jetzt gehen. Aber jetzt bin ich schon mal da, dann sage ich jetzt auch was dazu. Unser heutiger Bibeltext beginnt mit so etwas wie einer Grundsatzerklärung. Jesus hebt in ihr die besondere Einheit mit dem Vater, mit Gott hervor. Er betont die innige Beziehung zwischen Gott und sich selbst. Mit dieser Erklärung bekommt alles nun zu sagen die höchste Autorität. Gott selbst redet jetzt und hier durch mich, seinen Sohn. Die damaligen Zuhörer wussten, nun gilt es zuzuhören, nun gilt es zu glauben. Nach einer solchen Einleitung erwartet man Wesentliches, Anspruchsvolles, eine Ankündigung zum Mitschreiben. Wenn wir Menschen unsere Rede mit Verweis auf eine höchste Autorität einleiten, dann haben unsere Zuhörer innerlich gewissermaßen stramm zu stehen und in der Regel auf neue gewichtige Anweisungen zu warten. Ich hatte einen alten Schuldirektor, der hat immer uns zum Fürchten gebracht, weil er sagt, mal herhören. Und dann ging's los, was wir zu hören bekamen. Wir standen innerlich stramm. Aber wie entschieden anders setzt doch Jesus hier seine Rede fort. Denn er lädt Menschen ein. Er lädt sie ein, die belastet, bedrückt, verzweifelt sind, zu ihm zu kommen, damit er sie wieder aufrichten kann. Es folgen eben keine neuen Regeln, kein Anspruch, kein Vertragswerk mit unzähligen Klauseln, keine Jahresabrechnung oder anderes Menschenwerk, das uns eine Mischung aus Angst und Respekt einflößt. Nachdem Jesus geklärt hat, dass er und der Vater eins sind, folgt eine Einladung. Eine Einladung, die den Zuhörern am Ende neue Kraft zum Leben gibt. Bei Jesus geht es um keinen Anspruch, sondern um ein Geschenk, das Geschenk eines reichen, erfüllten und kraftvollen Lebens. Es lohnt sich genauer, auf die zu schauen, die von Jesus hier eingeladen werden. Denn es handelt sich ausschließlich um Menschen, denen das Leben nicht so leicht von der Hand geht. Eingeladen sind nicht die Trumps dieser Welt, verzeiht diesen Vergleich, der ist immer irgendwie, in jeder zweiten Predigt höre ich das. Also es geht nicht um die Trumps dieser Welt, sondern eingeladen sind die, die sich nach einem Leben in der Ruhe und im Frieden wünschen. Die angeschlagen sind, die nicht auf der Überholspur dahin brausen. Mühselig und beladen sind Menschen, die sich nicht auf der Überholspur befinden, sondern wissen, dass sie sterben müssen, dass sie immer wieder schuldig werden, dass sie der Liebe bedürfen und selbst längst nicht immer lieben können. Aber diese Menschen, die sind in besonderer Weise eingeladen. Unser Text enthält eine ganz zentrale biblische Wahrheit und die will sagen, Jesus lädt Menschen in seine Nähe, um sie reich zu beschenken. Die aber eingeladen werden, die müssen um ihre Armut und Begrenztheit wissen. Menschen ohne diese Grunderkenntnis sind zwar nicht ausdrücklich ausgeladen, aber sie hören die Einladung nicht. Die sind taub für das Angebot Jesu. Tatsächlich hat Jesu Einladung einen ganz besonderen Charakter, der an vielen Stellen der Bibel hervortritt. Vor allem das berühmte Bild von den Gesunden und den Kranken zeigt, was gemeint ist. So wie die Gesunden keines Arztes bedürfen, sondern nur die Kranken, so fragen auch die Selbstgerechten, die Starken, die sich toll finden, nach keinem Erlöser. Nur Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind, bringen eine Offenheit für Gott mit und suchen von Herzen nach Erlösung. Immer wieder betont das Neue Testament, dass Gottes Sohn zu denen kommt, deren Selbstbewusstsein angeschlagen ist und die deshalb zu keiner Zeit in der Versuchung stehen, sich selbst für Gott zu halten. Die Theologie nennt die Anmaßung, sich für Gott zu halten, Hybris. In diesem griechischen Wort schwingen Überheblichkeit, aber auch zügellos sein, sich austoben, mutwillige Gewalt, Frechheit und Gier mit. Das alles steckt in diesem Wort Hybris. Damit sind Haltungen gemeint, die sich an keine Regeln halten und Gott nicht achten. Wir wissen, wie sehr unsere moderne Welt von solchen Menschen leider geprägt ist. Ihnen fehlt ein inneres Hören auf die Einladung Jesu, das aber denen eignet, die um ihre Begrenztheit, um ihre Bedürftigkeit wissen oder schon nur eine Ahnung davon haben. Es gibt keine einzige Bedingung für den Eintritt ins Reich Gottes, außer dieser einen zu wissen, dass man ein Bedürftiger, ein Suchender, ein Fragender, ein Hilfloser, ein belasteter Mensch ist. Tatsächlich haben wir es hier mit einer einzigen, aber ganz zentralen Voraussetzung zu tun, die deshalb so wichtig ist, weil nur sie zum Charakter des göttlichen Angebots passt. Was Jesus uns hier anbietet, das ist ein ganz und gar unverdientes, lupenreines Geschenk. Es braucht den als Gegenüber, der um die Bedeutung dieses Geschenks weiß und sich beschenken lässt. Es braucht einen lupenreinen Empfänger, einen Menschen, bei dem jede Faser seines Daseins auf Empfang ausgerichtet ist. Und das gilt in besonderer Weise für die Mühseligen und Beladenen, für Menschen, deren Leben zu einer einzigen Frage, zu einem Hilfeschrei geworden ist. Die sind eingeladen. Sie sind eingeladen, damit sie von Jesus erquickt werden. Das Verb erquicken hat eine ganz lange Sprachgeschichte. Es kommt aus dem Althochdeutschen über das Mittelhochdeutsche und bedeutet ursprünglich, und deswegen erzähle ich das hier nur, lebendig machen. Luther, der sprachlich noch im Mittelhochdeutschen wurzelte, wird an diese Verbbedeutung gedacht haben. Lebendig machen. Jesus will wieder lebendig machen, was im Menschen abgestorben ist. Er will neue Hoffnung geben, neuen Mut, eine neue Perspektive auf das Leben eröffnen. Menschen, die um ihre Hilflosigkeit gegenüber den wirklich wesentlichen Dingen des Lebens wissen, benötigen keinen billigen Trost. Kein Kopf hoch und weiter, keine Achtsamkeitsphilosophie, wie sie heute angesagt ist. Da muss schon mehr kommen. Und dieses Mehr, das hält Jesus für Sie, für uns, für jeden von uns bereit. Dieses Mehr ist nicht weniger als die Erlösung aus und in einem Leben, das aus sich selbst heraus keine Erlösung, keine Ruhe bietet, sondern nur Ansprüche formuliert. Aber dazu gleich noch einmal mehr. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen erkältet, wenn ich bei euch bin. Ne? Das fällt mir gerade ein. Ihr seid die Menschen nämlich immer so freundlich und stellen mir schon ein Glas hin. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein Joch gehört ursprünglich zum Geschirr einer Kuh oder eines Ochsen. Es liegt über dem Nacken des Tieres und verhindert einerseits, dass es ausbricht und ermöglicht andererseits, dass es Lasten tragen oder ziehen kann. Damit ist ein Joch ein Arbeitsgerät. Jesus gebraucht dieses Wort im übertragenen Sinne. Es steht bei ihm für alles, was uns auferlegt ist. Für jede Last, die das Leben, auch das Glaubensleben, mit sich bringt. Schauen wir uns nun den ersten Teil dieses Verses an. Dort heißt es, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Ich bin anfänglich über die Formulierung, nehmt auf euch mein Joch, gestolpert. Warum sollen wir Jesu und nicht das eigene Joch auf uns nehmen? Ist es nicht Ehrensache, ja zum eigenen Leben mit seinen Möglichkeiten und Begrenzungen zu sagen? Ist das Leben von uns nicht mutig anzupacken und zu übernehmen und zu gestalten? Sind wir nicht verantwortlich für unser Dasein? Die Existenzphilosophie, und ihr kennt das bei mir, glaube ich, schon, ich muss immer der Philosophie einen kleinen Seitenhieb verpassen, und das auch heute. Die Existenzphilosophie hat seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts genau diese Position gehabt. Das Leben lastet auf dir und es gibt keinen, der dir hilft. Es gibt keinen Gott, auf den wir verweisen können. Das war die Botschaft, die bedrückende, schlimme Botschaft der Existenzphilosophie, wenngleich sie auch einiges Klares gesagt hat, aber keine Erlösung gebracht hat. Martin Heidegger, Karl Jaspers, Albert Camus und Sartre sprachen davon, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt sei. Wir seien ins Leben geworfen und hätten es zu verantworten, was Jean-Paul Sartre als verdammt sein, was für ein furchtbares Wort, zum Leben bezeichnet. Deshalb spricht Heidegger davon, dass jedes Dasein Sorge ist, und zwar wesentlich. Den Begriff Freude kenne ich aus seiner Philosophie nicht. Sartre stellt fest, dass uns nur das nackte Dasein gegeben ist und sonst nichts weiter, vor allem keine Hilfe eines Gottes. Wollen wir mehr als einfach nur Existierende sein, dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Albert Camus war der Auffassung, dass unser Leben zutiefst sinnlos ist, wir es aber trotzdem annehmen und verantworten sollen. Was für eine trostlose Botschaft. In seinem Roman Die Pest geißelt eine schwere Pest die Einwohner der Stadt Oran, und statt zu fliehen, bleibt der Arzt Dr. Rieu in der Stadt, um gegen die Pest zu kämpfen, obwohl unter seinen Händen arme, reiche, Kinder, Kranke massenweise wegsterben. So wie das sinnlose, nicht aufzuhaltende Massensterben der Guten ebenso wie der Bösen, so ist das Leben insgesamt, meint Camus. Sinnlos. Aber doch sollen wir kämpfen. Wie furchtbar das doch ist. Den genannten Philosophen gemeinsam ist, dass sie den Menschen ein schweres Joch auferlegen, das sie zu tragen haben, ohne dass es dafür Hilfe oder Trost gäbe. Tatsächlich fasst der Satz, nehmet auf euch euer Joch. Das genau zusammen, was sie sagen. Nehmt auf euch euer Joch, und keiner hilft zu tragen. In einem radikalen Gegensatz zu diesem Aufruf formuliert Jesus nun, nehmt auf euch mein Joch. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mit dieser Formulierung stoßen das Reich der Welt und das Reich Gottes unversöhnlich aufeinander. Während die Welt formuliert, nimm auf dich alle Last des Lebens, da ist keiner, der dir hilft, sie zu tragen, fordert Jesus seine Zuhörer auf, kommt zu mir, dem Sanftmütigen, und nehmt die Last auf euch, die ich euch zumute. Sie wird leicht zu tragen sein. Im Übrigen trage ich sie mit euch. Darin liegt Trost. Jedes weltliche Joch hat den Charakter von Anspruch und Leistung. Diese Joche überfluten uns mit ihren Du musst und Du sollst. Wenn du glücklich sein willst, musst du Karriere machen, ein Haus besitzen, Reichtümer erwerben, eine Partnerin, einen Partner haben, gesund sein, Freunde haben, ein Auto, ein Smartphone besitzen, ins Fitnessstudio gehen, ordentlich versichert und gut gekleidet sein. Das alles müssen wir. Auf uns lastet das Joch des Berufs, der Mutter, des Vaters, des Kranken, des Suchenden, des Fragenden, des Gemeindeverantwortlichen. Jedes Joch ist eine Last für sich. Und dennoch stapeln sich zuweilen mehrere Joche auf unseren Nacken und Schultern. Da trägt eine Frau zugleich das Joch der Mutter, des Berufs, der Gemeindemitarbeit und das der Sorge um ihren kranken Ehemann. Männer übernehmen ein Berufsjoch, das sie zwar wohlhabend, aber manchmal eben auch krank macht. Und das sogenannte öffentliche Leben fordert von ihnen die Mitarbeit in unzähligen Gremien, in denen sie dann Bedeutung ausstrahlen können. Es existiert kein Joch der Welt, das sanft und leicht wäre, erst recht keines, das uns erquickt. Wie steht es mit unserem geistlichen Leben, um die Gemeinde? Wie gestalten wir unser Christsein? Tragen wir in diesen Bereichen ein selbstgewähltes, frommes Joch oder lassen wir uns von Jesus Christus ein sanftes Joch auferlegen? Teilen wir die Auffassung eines Christen, den ich in meiner letzten Gemeinde gesprochen habe, der mir gegenüber einmal die Meinung vertreten hat, so wie Jesus Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, so sollen auch wir uns für sie opfern. Wie gehen wir Christen mit uns selbst und unseren Geschwistern um? Legen wir uns und ihnen Lasten aus Frömmigkeitsforderungen und gemeindlichen Aufgabenportfolios auf? Auch für das selbstgewählte fromme Joch gilt, dieses Joch ist niemals sanft und leicht. Denn wenn wir es selbst auswählen und uns auferlegen, dann glauben wir, dass wir mit ihm etwas zu unserer Rettung beitragen können und müssen. Und sind wir erst einmal in diesem Fahrwasser einer Mitwirkung an unserer Erlösung, dann wird unser geistliches Leben atemlos. Wir werden nicht zur Ruhe kommen. Warum kommt es eigentlich zu dieser freiwilligen Übernahme all dieser Lasten, der weltlichen und manchmal auch der geistlichen? Zum einen, weil sie schlicht in der Welt sind. Unser Dasein steckt vom ersten Tag an voller Ansprüche an uns. Darin hatten die Existenzialisten schon ganz recht. Das Leben ist in seinem Grunde ein forderndes. Die Gewinner erfüllen seine Ansprüche und die Verlierer leider nicht. Sie scheitern an ihnen. Zum anderen, weil Menschen zu allen Seiten einen eitlen Kampf der Selbstvergewisserung und Selbstdarstellung gekämpft haben. Wenn Frauen und Männer sich bereitwillig ein Joch nach dem anderen auferlegen, dann tun sie das auch, nicht nur, aber auch, weil sie glauben, sich damit zu beweisen, ihren Wert sichern zu können. Schaut mal, was ich alles tue. Ich kenne einen Menschen, der mir... Ja. Immerhin habe ich noch nicht gehustet. Ich kenne einen Menschen, der mir fast täglich und ungefragt von seinem beruflichen Joch erzählt, der mir berichtet, wie viel er arbeitet, wie lange er arbeitet, wie verantwortlich er ist und wie sehr ihn doch all das belastet. Ich kenne sein Arbeitsfeld recht gut und weiß, dass er vieles gar nicht tun müsste. Er tut es aber, weil sein schweres Joch, unter dem er zu leiden und das er zu tragen hat, Bestandteil seiner eigenen Legende ist, an der er arbeitet. Das kaum auszuhaltende Berufsjoch, das ist das Zentrum seiner eigenen Geschichte, das er sich ausgewählt hat, die er von sich selbst erzählt. Welche Geschichten erzählen wir über uns? Brauchen wir das auch, den Hinweis darauf, wie sehr belastet wir doch seien? Kurz, jedes Joch, das wir selbst wählen, wählen wir aus Angst vor einem Verlust unseres Selbst. Wir unterwerfen uns freiwillig unter das Joch der Leistung, weil wir glauben, uns damit retten und bestätigen zu können, wenn wir es denn so tun. So etwas nenne ich aber ein heilloses Unterfangen. Es wird uns krank machen, unabhängig davon, ob wir weltliche oder fromme Hochleister sind. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir haben das Joch der Welt nun näherhin beschrieben, also ein Joch ohne Gott, und geklärt, dass es die Tendenz hat, uns zu erschöpfen, uns an Grenzen zu führen, uns zu Menschen zu machen, die irgendwann zu den Mühseligen und Beladen gehören. Das Joch Jesu grenzt sich scharf von den Leistungsansprüchen weltlicher Joche ab. Wie sieht diese Abgrenzung aber nun im Einzelnen aus? Wir erfahren von drei Qualitäten des jesuanischen Jochs, die eng mit der Person Jesu zusammenhängen. Zunächst, Jesus ist sanftmütig. Der sanftmütige Sohn Gottes hat im Blick auf uns keine Verwertungsinteressen. Er will nicht das Letzte aus uns herausholen. Er ist keiner von den modernen Motivatoren, die an den richtigen Schrauben unserer Psyche drehen, um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Er ist sanftmütig. Sanftmut steht in einem Gegensatz zu Gewaltsamkeit. Will. Der sanftmütige Jesus wird uns kein Joch auferlegen, das uns niederdrückt. Das Zweite. Jesus ist demütig. Mit Demut ist eine Haltung der Unterordnung gemeint. Das Wort kommt aus dem Althochdeutschen, wo es Dienstwilligkeit bedeutet. Jesus hat durch sein Leben und Sterben Demut bewiesen, wie kein anderer Mensch oder irgendeiner sich nun etwas genauer sagen, worin sein Joch besteht. Welche Art ist das Joch, das er uns da anbietet? Zunächst ist festzuhalten, dass Jesus nicht daran denkt, uns jede Last zu nehmen. Seine Last ist zwar leicht und sanft, aber es ist eine Last, die er uns auflegt. Solange wir im Leben stehen, wird sich dies nicht ändern. Ein Leben ohne Lasten zu wollen, ist ein ungeistlicher Wunsch. Die entscheidende Frage lautet nicht, wie kann ich möglichst bequem und ohne Leid leben? Das ist die Frage des Teufels, wenn wir uns an die Versuchung Jesu in der Wüste erinnern. Die richtige Frage lautet, wie kann ich mein Leben angesichts und mit seinen Lasten gestalten? Wie kann ich ein Ja dazu finden und mich anschließen an die Quelle der Kraft? Ja, nun, was macht das Joch Jesu aus? Zuerst und von allem ist es das Joch der Gnade, der Vergebung, der Spende von Kraft im Unterschied zum Joch des Gesetzes, wie es im Alten Bund noch galt. Das Gesetz des Alten Bundes enthielt in seinem Kern einen Leistungsanspruch. Der Mensch nach Gottes Willen sollte gut sein und Gutes tun, und zwar nur. Weil niemand diesen Anspruch erfüllen konnte, hat Gott ihn in Jesus Christus selbst erfüllt. Das ist in aller Kürze die Vorgeschichte unserer Bibelstelle. Jesus hat erfüllt, was eigentlich wir hätten tun sollen. Damit hat er uns zu einem neuen, unverkrampften Leben befreit. An die Stelle des alten Leistungsanspruchs ist ein Zuspruch getreten. Er lautet: Du bist angenommen, und zwar mit deinen Schwächen und Begrenztheiten. Du bist geliebt, auch in Momenten, in denen du alles andere als liebenswert bist. Dir wird vergeben, gerade dann, wenn deine Schuld am größten ist. Man wird nun fragen müssen, ja, aber wo ist denn dann überhaupt noch eine Last? Schließlich bedeutet ein Joch, dass mit ihm Lasten getragen werden, und die sind bisher nicht erkennbar. Die Antwort lautet: Jesus auf seine Liebe zu antworten. Das ist unsere geistliche Last. Auf uns ruht nicht mehr und nicht weniger als die Last, in Glauben und Handeln Stellung zu Jesu Liebe zu beziehen und auf sie zu antworten. Du bist geliebt, wie du bist. Nun gib diese Liebe weiter. Liebe weiterzugeben, die wir empfangen haben, darin besteht unser Joch. Das Leben mit seinen Begrenzungen anzunehmen und es mit und vor Jesus zu führen. Das ist unser Joch. Es bleiben die verschiedenen Joche unseres Lebens erhalten, aber alle haben den beschriebenen Charakter der Antwort. Für alle unsere Lebensbereiche, die Familie, den Beruf, die Gemeinde, gilt, dass wir in ihnen nach unserem Maß belastet sind, dass wir uns nicht mehr beweisen müssen. Wir müssen als Christen nie wieder ein Joch übernehmen, um anderen zu zeigen, wie großartig wir sind. Anders ausgedrückt, Jesus verlangt nichts von uns, was wir nicht zuvor von ihm bekommen hätten. Dieses Joch, das nichts von uns verlangt, das wir nicht leisten können, das ist sanft und leicht. Es gibt mir zwar Richtung, wie das jedes Joch tut, aber es belastet mich nicht. Er leistet das Joch Jesu das Gegenteil. Es gibt mir Ruhe. Es befriedet mein ruheloses Dasein. Mit dem Joch Jesu ist die Verheißung verbunden, dass ich nicht mehr um meine Anerkennung ringen muss. Dass keine Leistung, absolut keine erforderlich ist, um meinen Selbstwert, mein Selbstbewusstsein zu sichern. Niemand sage nun, dass er alt genug ist und die Frage der Selbstbestätigung des Selbstbewusstseins für ihn schon lange keine mehr ist. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass das Gegenteil richtig ist. Es gibt keinen Mensch auf der Erde, der nicht bis zum letzten Atemzug um Liebe und Anerkennung ringt. Manche tun das offen, manche versteckt, manche pathologisch, manche verschämt, andere, indem sie Unabhängigkeit auf eine Weise demonstrieren, dass man sich ihrer fast schämt, und manche wollen nicht mehr leben, weil sie glauben, ungeliebt zu sein. Liebe und Anerkennung aber suchen wir alle. Die Like-Sucht, wie sie im Internet grassiert, gilt generationenübergreifend. Das Netz hat unsere Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung auf ein neues Level gestellt. Es hat sie digitalisiert, vervielfacht, aber nicht im geringsten gelöst. Jesus macht in unserer heutigen Bibelstelle deutlich, dass er uns voraussetzungslos liebt und anerkennt. Deshalb ist es richtig, wenn er von sich sagt, dass wir bei ihm Ruhe finden. Ich weiß von keiner anderen und tieferen Ruhe als der, die Jesus uns schenkt. Sein Joch ist sanft, demütig, und es schenkt uns Ruhe. Das Joch der Welt dagegen, das fordert blind, bedingungslos und unersättlich. Ruhe finden wir unter ihm nicht. Es treibt uns an, es raubt uns zuerst den Schlaf, dann den Frieden und zuletzt alle Freude. Wie verhalten sich aber denn jetzt das Weltliche und das Joch Jesu zueinander? Welche Folgen hat die Übernahme von Jesu Joch für unser weiteres Leben? Ich möchte darauf antworten mit einer kleinen Beispielerzählung. Eine meiner früheren Abiturientinnen neigte dazu, sich selbst zu verletzen, weil sie von einem tiefen Hass gegen sich selbst erfüllt war. Als sie verstanden hatte, dass Jesus sie trotz oder besser wegen ihres kaputten Lebens liebt und annimmt, da hörte der Selbsthass und langsam auch das Ritzen auf. Die sie umgebende Wirklichkeit, die sie als feindselig erfahren hatte, verlor ihre Macht über sie. Das sanfte Joch Jesu hatte sie nach und nach gegen jedes weltliche Joch immunisiert. So ist das, wenn wir uns unter das Joch Jesu begeben. Es schützt uns und vor allem anderen Jochen, die es in dieser Welt so gibt und die so gerne getragen werden wollen. Am Ende unserer Bibelstelle wiederholt Jesus seinen zentralen Gedanken, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum wiederholt er sich hier? Ich denke, weil er uns am Ende seiner Rede noch einmal zu einer Stellungnahme ermuntern will. Er fragt uns, welches Joch willst du auf dich nehmen? Dein selbstgewähltes? Jedes Joch, das man dir so anträgt? Das glanzvolle, aber dich knechtende Joch der Siegertypen? Das Joch des für alles Verantwortlichen? Das Joch des sich für die Gemeinde Opfernden? Das Joch der Macherin, des Machers? Jesu Joch ist sanft und leicht. Es schenkt uns Ruhe. Am Ende ein Vers aus Jesaja, der immer weit über seine Zeit hinaus gesehen hat und schon auf Jesus verwiesen hat. Bei ihm heißt es: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Amen.